Puh, das war eine lange Folge. Ich wollte mit Julian einfach nur kurz nochmal das Thema CDP aufwärmen und überlegen, ob ich dazu eine zweite Auflage meines Buchs schreibe. Am Ende sind wir jetzt fast über 50 Minuten rausgekommen und ich habe gesagt, hey, lass uns hier stoppen, weil ich glaube, es ist rund, aber wir hätten ewig lang noch weitersprechen können. Hört euch die Folge an zum Thema CDP. Warum braucht man eine? Wie hat sich das eigentlich in den letzten Jahren entwickelt? Und macht es Sinn, dazu sich noch mehr Gedanken zu machen? Viel Spaß.
Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den Data-Bereichen und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert.
Herzlich willkommen zu My Data's Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mir gegenüber sitzt der liebe Julian. Der Julian arbeitet bei Tilium. Er stellt sich jetzt kurz selber vor, was er macht und wer er ist. Und dann starten wir in eine spannende Folge. Hi Julian.
Sehr gerne. Hallo Jonas. Freut mich. Erstmal vielen Dank, dass ich heute zu Gast bei dir sein darf, bei deinem Podcast.
Gerne. Und zu Hause.
Und zu Hause zusätzlich noch zu den ganzen. Ja. Zu meinem Hintergrund. Ich bin seit fast 10 Jahren jetzt im Martech-Business unterwegs, habe verschiedenste Rollen gehabt. Angefangen mit Data Analytics in den Anfangsstadium in Projekten wie bei der Lufthansa-Gruppe, wo es ganz, ganz viel darum ging, Datenharmonisierung, Datenlandschaften zu generieren. War auch zu dieser Zeit damals mal ein Data Scientist, heutzutage schon lange nicht mehr. Es gibt 12-Jährige, die besser coden können als ich, das ist schon lang vorbei. Aber immer mit einem Daten-Background, habe dann Schwenk rüber zu Data Privacy gemacht, sehr stark. Sehr viel in GDPR, DSGVO, you name it, Projekte mitgestaltet. Bin dann gewechselt zu Tilium damals, in die Softwareentwicklung rein, habe dann die Produktentwicklung mitgeführt bei Tilium in Richtung Data Privacy, beim Data Privacy Office. Du siehst, Privacy kommt relativ oft auf in den Datenkonstrukt. War dann im Consulting für 2 Jahre circa, habe relativ viel mitgenommen, was das Consulting im Martech-Bereich anbetrifft. Ja. Die Bandbreite, sage ich mal, die es dann an Tool zum Prozessen und Sonstigem gibt. Bis hin zu dem heutigen Zeitpunkt, in dem ich eine Sales-Rolle bei Tilium habe, verkaufe dementsprechend Software jetzt an der Stelle mit einem, würde ich mal behaupten, soliden Fundament an Grundwissen, was Unternehmen so vorantreibt am Ende des Tages.
Ja, ist cool. Kann man nicht von jedem Salesperson sagen.
Ja. Das war schon immer mein Antrieb. Ja, cool.
Julian, wir sitzen heute zusammen, weil mich ein Thema persönlich wieder beschäftigt. Ich habe vor Jahren ein Buch zum Thema Customer Data Plattform geschrieben, abgekürzt CDP. Ist ein Thema, was ihr als Tilium auch anbietet. Ich fand aber dich und vor allem ja auch durch deinen Hintergrund das total spannend, mal mit dir gemeinsam zu diskutieren, weil ich gerade darüber philosophiere, mache ich eine zweite Auflage zum Thema CDP-Buch, weil mein Gefühl ist, dass sich die Welt vor allem im Marketing-Technology-Bereich schon schnell dreht. Ja. Lass uns aber nochmal ein bisschen einsteigen für die Leute, die überhaupt nicht wissen, was eine CDP ist. Wie grenzt sich das ein bisschen ab? Warum gibt es überhaupt eine CDP? Also ich glaube, für viele gibt es dann so die Buzzwords, was ist BI, was ist eine DMP, gab es mal. Was ist eine CDP, was ist ein CRM-System? Vielleicht können wir das einmal abgrenzen und dann so ein bisschen in die Historie einsteigen. Warum entstand überhaupt dann eine CDP, wenn wir es abgrenzt haben?
Sehr, sehr gerne. Cool. Erstaunlicherweise, nicht nur für diesen Podcast, sondern auch im Allgemeinen, ich kämpfe täglich tatsächlich mit diesen ganzen Akronymen.
Ja.
Egal, ob es bei Prospects, in Discovery Calls ist, unter Freunden und Gleichgesinnten, diese Themen kommen immer wieder auf, erstaunlicherweise. Sie gibt es schon sehr, sehr lange, diese Technologien. Nichtsdestotrotz, die abzugrenzen, ist immer wieder wichtig.
Ja.
Um da einen guten Einstieg zu finden, auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen, HörerInnen, die das ganze Thema vielleicht nicht in der ganzen Tiefe schon betrachtet haben. Ist eigentlich relativ simpel. CDP an sich ist eine Customer Data Plattform, die entwickelt worden ist auf Grundlage und Basis, dass Unternehmen gerne Kundendaten in Profilen ablegen möchten. Das war schon immer der Need am Ende des Tages, aus losen Datenschnipseln, aus unterschiedlichen Datenquellen ein Profil zusammenzuführen und dies aktivieren zu können. aufgebaut auf Basis von First-Party-Daten. Also Daten, die das Unternehmen selbst generieren kann und die nicht Dritten gehören. Deswegen First-Party, die gehören mir als Unternehmen. Relativ simple Brücke. Technologien wie zum Beispiel eine DMP kam aus der Zeit, an dem Third-Party-Daten sehr, sehr relevant war. Das war die Zeit, in der Cookies noch vollwertig genommen wurden und wir nicht so viel im Privacy an Blocking Mechanisms hatten.
Ja, der Wilde West noch da war.
Ja, genau. Ja, so nennt man das auch sehr gerne. Also der Wilde Westen der Datenwelt. Da kamen wir ja eigentlich her, von nicht allzu langer Zeit. Da waren Third-Party-Daten immer noch der heilige Gral. Jeder konnte sie verarbeiten, jeder konnte sie aufnehmen. Und die gesamten Prozessketten in der Datenverarbeitungsstrecke waren größtenteils auf Basis von Third-Party-Daten aufgesetzt. Das waren die goldene Ära, goldene Zeiten für DMPs, Data Management Platforms, die mir erlaubt haben, diese Daten zusammenzunehmen, zu aggregieren und zu aktivieren. Aber immer im Third-Party-Kontext, größtenteils. Das heißt, in der Definitionsgrundlage gar nicht mal so extrem unterschiedlich auf den ersten Blick, aber CDPs, First-Party-Datenwelt, DMPs, Third-Party-Datenwelt.
Ja, und du hast keine, wenn ich da ergänzen darf, in der DMP hast du natürlich eher Segmente oder Profile um einen Cookie gebildet und gar nicht um einen identifizierten Nutzer.
Genau, richtig.
Ja.
Genau, das war die oder ist immer noch die Grundlage dieser Technologien, wo CDPs natürlich scheinen und sich durchgesetzt haben im Markt.
Ja.
Genau aus dieser Perspektive. Die CDP vereinheitlicht alle Daten, die du verbinden kannst und möchtest, zu einem Nutzerprofil und die aktivierbar zu machen.
Ja.
Immenser Vorteil gegenüber anderen Technologien, die im Markt schon länger basierend und existieren, aber sich halt dementsprechend nicht in diese Richtung entwickelt haben. Also relativ simpel abzugrenzen.
Ja, so wie du, Julian, aber jetzt gerade eine CDP, also Customer Data Platform, beschrieben hast, kann man die ja auch mit einem CRM-System vergleichen, ne? Aber es ist trotzdem nicht das Gleiche.
Richtig, das ist nicht das Gleiche.
Ja.
Die Frage kommt tatsächlich auch sehr häufig vor. Brauche ich überhaupt eine CDP, wenn ich ein CRM-System habe? Die simple Antwort ist ja. Einfach betrachtet ist eine CDP so aufgesetzt, dass ich Datenquellen verbinden kann, x-beliebig, am Ende des Tages alles, was Daten generiert und technisch möglich ist, Daten abzugreifen, kann ich mit einer CDP verbinden. Wenn ich dann diese Daten verbinde und Profil generiert habe, möchte ich diese dann auch aktivieren. Das heißt, egal in welche Richtung, Multichannel, Cross-Channel, you name it, also in sämtliche digitalen Channels rein, intern sowie an Dritte. Simple Beispiele, ich möchte Daten an Meta übermitteln, um meine Audiences besser anzureichern und die Matchrate zu verbessern. Oder ich möchte meinen Data Scientist Daten zur Verfügung stellen, damit sie die Modelle besser schrauben können. Beide Use Cases will ich bedienen. Das heißt, Datenerfassung, Zusammenführung, Aktivierung sind unglaublich wichtig in der CDP-Welt. In einem CRM-System lege ich Bestandsdaten ab, also Kundendaten von Kunden, die bereits Kunde geworden sind. Kaufdaten, Kaufverhalten am Ende des Tages, aber ich habe keine, ich nenne es immer sehr einfach, aber Web-Behavioral-Daten, keine Verhaltensdaten, wie ich mich als Nutzer auf deinen Datenquellen bewege. Web, App und das halt dementsprechend auch in einer Geschwindigkeit, dass ich sofort reagieren kann. Das heißt, die Zusammenführung und das Aufbrechen von diesen Datensilos am Ende des Tages gegenüber einem CRM ist der unglaublich große Mehrwert einer CDP.
Meine Wahrnehmung ist, oder ich versuche es immer so zu erklären, dass eine CRM-System eher die Own-Kanäle bespielt, also eher nochmal E-Mails auslöst. CRM-Systeme entwickeln sich ja auch, wenn du dir den Markt anguckst, viel in Marketing-Automation, vielleicht eine WhatsApp-Anbindung noch hat, eine Richtung postalisch vielleicht noch was anbietet, aber die ganzen Online-Kanäle, Webseiten, die gibt's nicht, die werden nicht bespielt. Hätte man sich ja überlegen können, große Flaggschiffe zu bauen. Ich glaube, das ist im Marketing-Technology-Bereich nicht zwangsweise typisch, weil du eben sehr schnell den Markt drehen musst, um auf Marktgegebenheiten zu reagieren. Dadurch sind auf der einen Seite, jetzt müssen wir aufpassen, ganz viele Wörter, Customer-Engagement-Plattformen entstanden. Also die versuchen, die Webseite noch mit zu personalisieren, die in den eigenen Creatives sozusagen mit reingehen, in die Owned, also eigenen App-Plätze, Webseitenplätze, Webshop-Plätze und eine klassische CDP. Und da kommen wir dann später in die Kategorisierung, um die Daten nicht nur zu aktivieren, sondern perspektivisch auch die Daten wieder zurückzubekommen. Jetzt müssen wir überlegen, wie wir uns das ein bisschen strukturieren, Julian, weil was ich gerade sehe, und da komme ich ja nochmal vermehrt her, ist, die Entwicklung von Data Warehouse-Konstrukten. Vor 3 oder 4 Jahren, nee, vor länger, vor der Zeit, wo ich mich bei Douglas mit dem Thema beschäftigt habe, gab es ja auch die Situation, wir bauen eine CDP im eigenen Stack.
Ja.
Du kannst ja mit Google was bauen. Google hat den Vorteil, dass du die UUID mit aus dem Netzwerk rausziehen kannst. Ist eine ID, mit der man die Google-Nutzer selber identifizieren kann und die kannst du dann durchschleifen. Mhm. So, wie ist deine Wahrnehmung, Warehouse, jetzt habe ich lange gesprochen, Warehouse versus CDP, also wo entwickeln sich die zwei Plätze hin? Warum soll es ein Unternehmen nicht typischerweise jetzt in die BI-Landschaft legen? Mhm.
Eine sehr, sehr gute Frage tatsächlich.
Ohne lange Frage, ja.
Genau. Also, um die zu beantworten, würde ich gerne mal so ein paar Schritte zurückgehen.
Gerne.
Wir sprechen ja so ein bisschen über die Historie, wo kommt das Ganze her?
Ja.
Wir sind ein bisschen Definition durchgegangen.
Ja.
Ich finde es immer sehr, sehr hilfreich, sich das doch mal vor Augen zu führen, auch für die ganzen Zuhörer am Ende des Tages. Wo kommt das Ganze her und wo befinden wir uns heute, um diese Frage beantworten zu können, der Warehouse CDP? Ganz zu Beginn, als das Internet noch relativ neu war, gab es eigentlich schon ähnliche Voraussetzungen und Requirements, also Anforderungen der Unternehmen, Daten überhaupt zu erfassen. Das war ja dieser ganze Anfang, Web Analytics, war noch in Kinderschuhen, es gab nicht etwas wie Tag Management, also JavaScript auf die Webseiten zu packen, um Daten zu erfassen. Es war alles noch in der Entwicklung, aber diese Anforderungen, Daten zu sammeln, um meine Nutzer am Ende des Tages besser verstehen zu können, gab es damals schon. Wir haben uns über die Zeit hinweg entwickelt, dass wir Webseiten über Browser angefangen haben zu erfassen, also Browserdaten auszuwerten und zu schauen, okay, wie viele Nutzer sind auf welcher Seite, gibt es gegebenenfalls Herausforderungen und Fehler, der klassische Web Analytics Case. Dann in der Entwicklung kamen wir an, dass Drittanbieter, das war so die goldene Ära Meta und sonstiges, Drittanbieter immer mehr von diesen Daten erfassen wollten, um mehr Kampagnen führen zu können, mehr Traffic zu generieren, um meine Reichweite einfach zu erhöhen, um einfach bekannter zu werden in diesen Riesenlexikon im Internet, was es gab, oder diese Riesenbibliothek am Ende des Tages. Da waren die Anfangsschritte so aufgesetzt, dass die großen Herausforderungen für Unternehmen nicht war, Qualität oder die Datenqualität zu verbessern, geschweige denn überhaupt Datensteuerung zu überprüfen und zu gucken, wie ich das kontrolliert an Dritte weitergeben kann, sondern da war einfach die große Herausforderung, mehr Daten zu erfassen. Wir waren datenhungrig. Aus dieser Zeit heraus hat sich das dann entwickelt, dass wir dann die nächste Hürde durchgegangen sind, die große Ära von Big Data. Du kannst dich wahrscheinlich noch sehr, sehr gut daran erinnern. Damals waren die Riesenfragen, die wir hatten, wie gehen wir überhaupt mit den Massendaten um? Da war es gar nicht so granular aufgesetzt, wie wir heutzutage unterwegs sind, wo wir wirklich versuchen, auf den gezieltesten Use Case ever durchzugehen.
War Compute Power und Storage natürlich auch irgendwie noch schwerer zu bekommen.
Richtig, ne? Richtig. Ja. Das heißt, da kamen wir in diese Phase rein, dass wir einfach mehr Daten speichern, verarbeiten, Compute Power, alles in Richtung
Verarbeitungspower, ja, um
genau,
es zu erklären.
Das
ja.
war so, genau, Verarbeitungspower am Ende des Tages. Da kamen nämlich die Anfänger dieser ganzen Cloud-Data-Warehouse überhaupt mit rein. Dass dann auf einmal Unternehmen gemerkt haben, okay, um die ganze Computational Power umsetzen zu können, muss ich jetzt auf etablierte Anbieter zurückgehen, um zu gucken, für welchen ich mich entscheide, um meine Massendaten verarbeiten zu können. Da kamen wir her. Das gibt's weiterhin immer noch auf einem ganz neuen Level. Viele Möglichkeiten, die wir haben. Es gibt die großen Anbieter mit Amazon, AWS, es gibt Google mit der Google Cloud Plattform, es gibt Microsoft, Azure, es gibt noch weitere Anbieter, so, aber das sind so die großen Bollwerke, die es gibt. Das heißt, über die Jahre hinweg haben wir dieses Problem eigentlich schon gelöst. Wir können Massendaten verarbeiten. Wir sind heutzutage an dem Punkt angekommen, dass wir uns die große Frage stellen, wie wir das effizient machen, intelligente Steuerung mit aufnehmen und kosteneffizient am Ende des Tages aufbauen. So. Und das einmal so betrachtet, da sind wir heute angekommen. Das heißt, wenn wir uns jetzt das Ganze mal vor Augen führen, wie das für eine CDP aussieht oder Data Warehouse und CDP in Kombination, dann sieht das wie folgt aus. Eine CDP als solches ist eigentlich eine Datendrehscheibe. Ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, CDP ermöglicht es aus allen Datenquellen hinweg, unter auch einem Data Warehouse, Daten aufzunehmen, ein Profil zusammenzustecken und das aktivierbar darzulegen. Das heißt, in diesen und oder Data Warehouse und CDP-Konglomerat gibt es kein richtig und falsch. Ich kann eine CDP als solche neben einem Data Warehouse laufen lassen und das Data Warehouse als Datenquelle und Zielsystem formulieren, dass ich dementsprechend so einen Loop aufbaue,
ja.
mein Data Warehouse durchgehend aktuell halte. Ich kann aber auch heutzutage technisch betrachtet das Data Warehouse aufbauen, und als Extension, also in meinem Data Warehouse, CDP-Funktionalitäten mit aufbauen.
Die du dann aber ja selber baust und nicht zwangsweise zukaufst.
Richtig, da kommen wir nämlich dann schon in die Vor- und Nachteile so ein bisschen rein. Bild, aber technisch betrachtet, wenn man sich das mal so ein bisschen vor Augen führt als Schaubild, kann ich das entweder parallel laufen lassen oder zusammenpacken und Features, Capabilities, die Möglichkeiten einer CDP, das Stitchen, das Aktivieren, das, was eine CDP ausmacht, das auf meinem Data Warehouse aufbauen. Selbstverständlich wird es Vor- und Nachteile geben. Das ist mal der Build-versus-Buy-Ansatz. Für welchen Weg ich mich entscheide, hängt halt enorm davon ab, welche Kompetenzen ich in-house habe und wie meine derzeitige Architektur aussieht. Aber das erstmal so ein bisschen zu dieser Eingrenzung. Wo bewegen wir uns gerade hin und warum kommen diese Themen überhaupt gemeinsam auf?
Ja, Julian, wenn wir ein bisschen weiterdenken, genau in dem Kontext, und ich versuche da ein bisschen anzuknüpfen, gibt es ja jetzt viel mehr noch so Buzzwords wie Composable, Warehouse-Native CDPs. Was verbirgt sich dahinter? Was ist die Idee oder warum gibt es da sozusagen so ein neue Markttrends in dem Bereich, würde ich es jetzt mal bezeichnen?
Das ist getrieben von den Architekturen der Unternehmen am Ende des Tages. Also die Software entwickelt sich immer in die Richtung, genau die Nische, die Lücke zu erfüllen, die Unternehmen haben.
Ja.
CDPs zu Beginn wurden immer aufgesetzt als Software as a Service. Ganz simpel. Also das heißt, Tealium als simples Beispiel ist aufgebaut auf AWS. Das heißt, Tealium hat sich AWS als Partner gesucht. Die Software, die du bei Tealium kaufst, die Customer Data Plattform, existiert auf AWS als Instanz. Das bedeutet, wenn du als Unternehmen Tealium einkaufst oder eine vergleichbare CDP, es muss nicht Tealium sein, werden Daten verarbeitet in dieser Cloud-Instanz. Selbstverständlich haben heutzutage Unternehmen ganz neue Anforderungen. Data Sovereignty ist so das englische Wort dafür, ist die Datenhoheit am Ende des Tages, wo Daten wirklich verarbeitet werden, wo sie liegen, wo meine Teams Zugriffe haben. Mhm. Das ist enorm relevant geworden. Das bedeutet,
weil die Unternehmen ziehen ja ihre Daten gerade in einem Data Warehouse oder Warehouse zusammen und wollen jetzt nicht zwangsweise weitere Daten senken, also weitere Plätze, wo sie Daten liegen, ablegen.
Genau, genau. Das heißt, architektonisch betrachtet ist das die Anforderung, die immer größer geworden ist oder relevanter für Unternehmen, alles oder so gut es geht, alles Mögliche in diese Data Warehouse-Welt des Unternehmens aufzubauen.
Mhm.
Dadurch ermöglichen sich natürlich Möglichkeiten am Ende des Tages für das Unternehmen, aber auch neue Herausforderungen. Aber das hat das vorangetrieben, dass diese Innovation in Richtung Composable oder Data Warehouse CDPs überhaupt ins Leben gerufen worden sind. Da kommt das Ganze so ein bisschen her.
Ja, so ein bisschen aus Kundensicht. Und wenn wir jetzt eine Empfehlung abgeben würden für jemand, der sich gerade mit dem Thema CDP beschäftigt, hast du ja eine Warehouse-Native-Ansatz. Also wenn du im Unternehmen die Wahrnehmung hast und es überprüft hast, dass deine Daten schon gut im Data Warehouse abliegen, granular abliegen, du da auch gute Ressourcen hast, die bei dem Projekt helfen können, kannst du eben aufs Data Warehouse selbst, gibt es ja gerade einige Anbieter, die auf den Markt kommen und auch einige Anbieter, die sich in die Richtung wieder zusätzlich entwickeln, draufsetzen. Wenn du das Gefühl hast, das ist nicht vorhanden. Du hast sehr viele externe Datenquellen, aber auch interne große Systeme, wo die Daten noch nicht an einem zentralen Platz liegen. Gehst du eher so in Richtung, sag mal, Composable-Ansatz, um dann die passende CDP zu finden, die im besten Fall in den Vorgesprächen schon die Konnektoren zu den jeweiligen Datenquellen haben und du lässt die Daten in der CDP zusammenlaufen. Hast den Nachteil, weitere Datensenke, dort liegen sie ab und sie werden nicht wieder zurückgeführt an irgendeinen Platz, wo du sie selber haben kannst. Verlierst du den CDP-Anbieter, weil du ihn wechselst, sind auch deine Daten mehr oder weniger futsch oder du musst halt die erstmal rausziehen und woanders ablegen.
Genau, das ist erst einmal per se richtig. Ich stimme dir voll und ganz zu. Wir schweifen nun ein sehr komplexes Konstrukt ab, was eigentlich gar nicht so komplex ist. Also diese Abgrenzung zwischen welchen Weg gehe ich Build versus Buy am Ende des Tages, baue ich so meinen eigenen Data Warehouse auf, kann relativ einfach gemessen werden, sodass man eine gute und solide Entscheidung treffen kann. Weil die Unternehmen und die Personen, die für das Data Warehouse zuständig sind, werden das aus dem FF können, die zu sagen, wir haben die Ressourcen, die Möglichkeiten und die Entwicklungspower. Weil darum geht es am Ende des Tages. Wenn man sich die CDP als solche mal anguckt, also das Softwarepaket, das ich mir einkaufe, dann kaufe ich mir ein, standardisierte Datenquellen. Das bedeutet, mein Marketeer, simpel formuliert, muss nicht Anforderungen an die IT stellen, um eine neue Datenanbindung aufzubauen.
Mhm.
Da fängt es schon mal an. Das kann ich multiplizieren, mal alle Datenquellen, die ich habe. Simple Beispiele, ich muss mein CRM anbinden, meine Webseite, meine unterschiedlichsten Apps. Ich muss gegebenenfalls noch IoT-Devices mit anbinden oder mein Callcenter, was ich habe. Also all das, was Daten generieren kann, muss ich anfangen anzubinden. Also multipliziert mal Anzahl Software, die ich habe als Datenquelle. Das muss ich gewährleisten, dass ich das in-house erstmal aufbauen und pflegen kann, nur in den Datenquellen. Dann gehe ich über in die Datentransformation, also das heißt die Daten nutzen, analysieren, anwendbar machen, Segmente bilden, Logiken abbilden. Das muss ich in-house auch garantieren. Also die typische Data Engineering, Data Science Aufgabe am Ende des Tages, dass meine Mitarbeiter das überhaupt umsetzen können durchgehend. Das kostet Ressourcen, daraus betrachtet. Das muss ich gewährleisten können, wenn ich das in-house machen will. Und in der dritten Instanz geht es dann um die Erfüllung, dementsprechend die Datenaktivierung gewährleisten zu können. Du weißt selbst, wie schnell sich Anforderungen ändern können in der Datenaktivierung. Mein neues E-Mail-System, ein neues Team braucht neue Data Tables. Also es geht relativ schnell und fluktuiert sehr schnell auch, in wie groß die Anforderungen sind. Diese Anforderungen muss ich dementsprechend auch bedienen können. Jederzeit das Team zur Verfügung zu stellen, um schnell Daten zur Verfügung stellen zu können. Ich kaufe das als Paket ein oder ich baue es selbst. Das sind die zwei Entscheidungen, die Grundlagen, die für diese Entscheidung führen.
Ja, ich glaube, meine persönliche Meinung, du kannst auch gerne mal sagen, was du dazu denkst. Für mich stellt sich diese Frage nicht, ob du die Daten an einen zentralen Ort ablegst, sie sozusagen verarbeitest, strukturierst und zur Verfügung stellst, weil du musst das ja auch, wenn du datengetrieben arbeiten willst, für andere Cases machen, außer für die Aktivierung deiner Kunden.
Ja.
Es gibt natürlich jetzt schon die Situation, vielleicht bei Startups, bei Unternehmen, die wenige Kanäle intensiv bespielen. Da kann man sich darüber Gedanken machen oder wenig Ressourcen haben oder wenig Geld sozusagen investieren wollen, das mit einer Technologie zu machen. Aber ansonsten würde sich für mich diese Frage nie stellen. Ich glaube, du kannst Time to Market vielleicht noch abkürzen, CDP, Datenquellen reinschieben, Daten aktivieren, baust im Hintergrund, weil es meistens ja längere Prozesse über Jahre ist, das ordentlich aufzubauen, ein Data Warehouse mit allen Daten. Aber sonst würde sich für mich diese zwei Fragen gar nicht stellen. Also so ist mein Denke.
Das ist richtig. Kommt natürlich darauf an, in welchem Zeitpunkt du das Unternehmen erwischst. Deswegen habe ich
Ja, genau.
Wenn das jetzt in die Frage gewesen wäre, was ist das Ziel eines jedes Unternehmens, wäre meine Antwort gewesen, hoffentlich, dass euer Data Warehouse die eierlegende Wollmilchsau am Ende des Tages abbilden kann. Da sollten alle Unternehmen hinarbeiten, weil das deine Datenhoheit ist. Und in meiner Compliance-Welt, wo mein Herz auch schlägt, würde ich sofort jedem Unternehmen sagen, ja klar, sollte das dein Ziel sein. Aber natürlich gibt es jedes Unternehmen jeglicher Farbe und in jeglicher Form und in jeglicher Instanz.
Ich glaube, die Reife ist entscheidend.
Genau, da kommt es enorm drauf an. Aber bis zu dem jetzigen Zeitpunkt haben wir nur über die, sage ich mal, technischen Anforderungen gesprochen oder auch, wie das Unternehmen selbst aufgebaut sein muss. Es gibt aber auch einen großen Unterschied, wenn es um Computational Power geht am Ende des Tages. Also die Daten zur Verfügung zu stellen, ist immer so dieses typische Buzzword. Ich werde es auch gleich nochmal definieren, aber Realtime ist etwas, was sehr, sehr oft fällt im Kontext einer CDP. Also für alle, die zuhören, Realtime wird jeder CDP-Anbieter dieser Welt wird in irgendeinem Blogartikel über Realtime sprechen. Weil im Marketing es natürlich sehr, sehr gerne genutzt wird, um eine gute Message delivern zu können. Realtime, sofort, in the moment wird oft gesprochen, dass du genau jetzt zum richtigen Zeitpunkt mich als Kunden oder Nutzer beeinflussen willst, dass ich doch diesen einen Schuh kaufe oder doch die eine Socke oder was auch immer das Produkt sein sollte. Attention Spam und diese Realtime, das spielen immer sehr, sehr groß miteinander zusammen. Am Ende des Tages bedeutet es aber nichts anderes aus der technischen Perspektive, wenn man es mal runterbricht, wie ich Daten von A nach B nach C und so weiter schieben kann in der notwendigen Zeitlinie. Nächstes Mal. Es gibt Daten, die willst du sofort verfügbar haben. Warnhinweis Compliance. Wenn ich ein Häkchen setze, soll das Unternehmen es sofort respektieren, wenn ich sage, nee, ich will nicht, soll nicht 24 Stunden brauchen. Es kann aber auch gut möglich sein, dass ich Datenstränge habe, wo es mir egal ist, ob es jetzt einen Tag braucht, bis sie im Zielsystem landet. Wenn ich all das, worüber wir gerade sprechen, wir haben zwar noch über Use Cases gesprochen, aber diesen Kontext, Kundenverhaltensdaten zu aktivieren, nur in Batchloads hätte oder in Prozessketten, die sehr lang brauchen, Latency-Zeiten sind hoch, dann kreiere ich neue Probleme. Und das muss man in der Data Warehouse-Welt auch ganz genau und akribisch betrachten. Das würde heute ein bisschen den Zeitrahmen sprengen. Also mein Warnhinweis an alle, die diese Wertung gerade durchgehen, sich ganz genau dieses Thema anzuschauen. Weil da liegt so ein bisschen der Fehlerteufel am Ende des Tages langfristig.
Ja, aber das ist fair. Dann ist die Frage, sagt man Bypass, ich hoffe, das ist jetzt die richtige Formulierung. Du kannst sozusagen überlegen, ob du halt auf dein Data Warehouse aufsitzt, die großen, schweren Daten aus dem Data Warehouse ziehst und natürlich den Bypass für manche anderen Daten, die du schnell Realtime-mäßig brauchst, ist ja meistens eher Webseite, Push-Themen, dass du die zusätzlich in die CDP ziehst und sie dadurch Realtime-mäßig bekommst. Absolut. Also so könntest du ja sozusagen doppelter Boden ist falsch, aber so ein Zweier-Setup aufbauen, Zwei-Wege-Setup musst du realisieren, ja?
Ja, genau.
Das also ist so. Was man so ein bisschen im Markt noch sieht, Julian, ist, ich glaube, ganz, ganz viele sind jetzt von On-Premise in die Cloud, zum Data Warehouse. Jetzt stellen sie fest, sie haben X Clouds. Also dieses Daten redundant auf X System zu laufen, ist, glaube ich, nicht richtig. Deswegen gibt es so ein bisschen dieses Zero-Copy-Prinzip, Daten ohne Kopieren aus dem Quellsystem sich zu holen und zu verarbeiten. Ich glaube, das ist wichtig. Und dann haben wir aber schon drüber gesprochen, diese Abfragen. Also eine CDP setzt sich sozusagen auf einen Data Warehouse wie Snowflake, wie BigQuery, wie Databricks, um dann die Sachen zu nutzen. Ja. Ist ja auch ein Thema und kommt so ein bisschen aus dem Governance, du aus dem Privacy-Kontext, Legal, Performance, sind ja alles Themen, die man sozusagen nochmal mit beleuchten muss.
Genau.
Ja. Guckt man sich so ein bisschen das CDP-Institut an, sprechen die davon, dass es mehr Reife statt Hype gibt? Also, dass Funktionalitäten eher in Richtung Data Warehouse wandern. Was ist deine Meinung?
Ja, das ist richtig. Also, mit dem CDP-Institut für alle, die das nicht kennen und mit dem Thema CDP wirklich so die Berührungspunkte suchen, sehr, sehr empfehlenswert. Das Ganze wurde von einer Person aufgesetzt, mit der ich das Privileg hatte, auch ein bisschen zusammenzuarbeiten. Tilium als solches Unternehmen ist da auch mit gelistet und geführt und CDP-approved mit einem Siegel und alles, was dazugehört. Aber long story short, diese Person, nur kurz zum Hintergrund, hat es sich als Aufgabe aufgenommen, in diesem Chaos an Markt, was CDP selbst beinhaltet, weil sehr viele Anbieter einfach CDP draufschreiben und mitgehen, um den Hype mitzunehmen, aber keine vollwertige CDP sind, hat er sich hingesetzt und das erstmal definiert. Was ist eine, was ist keine, welche unterschiedliche Kategorien gibt es? Also da gibt es sehr viele Grundlagen in dem Ganzen. Sehr, sehr empfehlenswert, sich das Ganze mal durchzulesen, um mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, was es da für unterschiedliche Richtungen gibt. Nichtsdestotrotz, in diesem Konstrukt Data Warehouse und Funktionalitäten, wichtig ist die klare Abgrenzung, was die CDP als solches erstmal erfüllen muss. Und welche Zusatzfeatures über die Zeit dazugewachsen sind. Die CDP als solche, was ich vorhin ganz kurz angerissen hatte, Profilbildung, Daten sammeln, Daten aktivieren. Das ist die Grundform einer CDP. Ob es jetzt Zero Copy ist in meinem Data Warehouse oder nicht, die CDP als solches hat das als grundlegende Aufgabe. Es gibt über die Zeit hinweg, wie halt Software-Business ist, Anbieter, die sehr viele Features dazu gebaut haben. Eingekauft, also entweder Unternehmen aufgekauft oder selbst entwickelt haben in Richtung Analytics, in Richtung Journey Orchestration, Journey Activation. Also es gibt die unterschiedlichsten Formen dessen, was die Features dazugewachsen sind. Und die Liste ist nahezu endlos. Es geht immer weiter. In dem Gen-AI-Kontext gibt es auch schon bereits Anwendungsfälle. Und wir können auch gleich nochmal das abdecken und drüber sprechen, wo CDPs das zusammenführen oder versuchen zusammenzuführen. Long story short. All das, was in meinen Bestandsdaten passiert, also wo ich Daten langfristig abspeichern möchte, um den größten Mehrwert gewinnen zu können, diese Aufgaben sollten immer im Data Warehouse stattfinden. Immer. Weil ich die Datenhoheit habe, aber auch solches auch mein Daten-Know-how, mein Wissen über Daten überhaupt aufbauen kann. Wenn ich das abgebe, das an der CDP abgebe, einem Team abgebe, geht das über die Zeit verloren. Das heißt, grundlegend sollten diese Aufgaben, die nicht in diese Definition von CDP fallen, immer von einem Data Warehouse abgedeckt werden. Also immer. Das spricht wahrscheinlich auch zu dir in
der Rolle,
dass dann dieses Daten-Know-how absolut nicht abhanden kommen darf und die CDP komplementär immer dazu betrachtet werden sollte. Also genau wie du es vorhin definiert hast, es gibt Cases, wo die CDP relevant ist, aber das bedeutet auch, dass ich diese Strecke zurück zum Data Warehouse immer wieder neu aufbauen und suchen muss. Dass die Hoheit immer im Data Warehouse liegt. Definitiv.
Ja, ich überlege gerade, ich glaube, der Anknüpfungspunkt, was natürlich auch nochmal spannend ist, das CDP-Institut hat ja also in meinem Buch habe ich einmal allgemeine eigene Kategorien, würde ich es mal bezeichnen, genannt und die vom CDP-Institut. Und die vom CDP-Institut sagen, es gibt ja einmal eine Data-CDP, also da legst du die Profile ab, da speicherst du auch die Daten ab, das ist ja, was wir gerade besprochen haben, sehr Warehouse-BI-nah. Dann hast du auf der anderen Seite eher die Analytics-CDP, die also eher Insights, Scoring mit den Daten betreibt. Dann hast du die Campaign-Orchestration-CDP, die ist eher dafür zuständig, die angeschlossenen Marketing-Tools, die es gibt, zu bespielen. Und genauso könnte man, glaube ich, auch noch Delivery-CDP dazu sagen, ist beides sehr ähnlich. Warehouse Native ist ja eigentlich gar nicht in diese Kategorien einzusortieren, sondern ist eher so eine Querfunktion über alles. Also es entsteht, glaube ich, Konvergenz aus Marketing, Technology und BI-Controlling-Logik. Also wir wachsen immer mehr zusammen und es wird immer ein verzahnteres System, mit dem wir uns beschäftigen müssen.
Ja, das ist absolut richtig. Das kommt aus der Maturity des Marktes und sorry für mein Denglisch. Das sind Wörter, die ich normalerweise wirklich nur im Englischen benutze. Aber ich hoffe, das versteht ihr da. CDPs als solches gibt es erst wirklich seit 2013. Also seit grob 13 Jahren haben wir diese Technologien. Ja. Und in diesen 13 Jahren hat sie sich stetig gewandelt. Es war zu Beginn nichts anderes als eine Profiling-Maschine, das zusammenzukleben. Wir können uns alle vorstellen, sobald ich ein Profil habe, kommen etliche Features mit dazu und das wird immer weiter so gehen. In der jetzigen Zeit sind wir an einem Punkt angekommen, in dem Unternehmen eigentlich schon ein Stück weit vorgeben, in welche Richtung sich diese Architektur bewegen muss. Wenn man sich die Zielarchitektur anschaut, Thema Data Warehouse, alles um das Data Warehouse rum, die Maturity ist einfach enorm gewachsen, vor allen Dingen auch in deutschen Unternehmen, darf man nicht vergessen, also im deutsch-europäischen Raum haben wir einen großen Schritt nach vorne gemacht. Wir hängen zwar noch ein bisschen den Staaten hinterher, aber das ist ein anderes Thema. Und da kommt dieser Druck auch her, dass auch Softwareanbieter in dem, was sie anbieten, immer klarer werden müssen. Dass wir heute überhaupt hier sitzen und über dieses Thema so lang sprechen können und wahrscheinlich sogar noch Stunden länger, kommt ja genau aus dieser Situation heraus, dass das alles ein bisschen vage formuliert war, wir nicht wussten, in welche Richtung das Ganze geht. In der Entwicklung, jeder versucht hat, die nächste Innovation eigentlich zu erwischen. Und wir uns jetzt in diesem CDP-Markt sehen können oder im MarTech-Markt sehen können, wie wir immer mehr in Richtung Konsolidierung gehen. Wir wollen nicht die 4000 Tools haben, die man im Team nutzen muss. Wir wollen die 2, 3 raussuchen, in der ich Effizienz, Automatisierung aufbauen kann.
Ja.
Und genau in dieser Kategorie leben CDPs, wo dieses Angebot immer klarer werden muss. Weg von Buzzwords, weg von komplexen Implementierungen hin zu, zeig mir dein Tech-Stack. So gehe ich heutzutage auch bei Kunden vor, zeig mir deine Architektur. Ich finde das passende zu dem, was du brauchst. Und nicht, dass du als Kunde dein Tech-Stack anpassen musst an deine Anbieter.
Hm.
Das ist, glaube ich, so die, für mich persönlich, die Empfehlung, die ich jeder Person mitgeben kann. Jeder CDP-Anbieter dieser Welt sollte genau diesen Ansatz wählen, passend zu dem Tech-Stack des Kunden. Das Ganze zu entwickeln und nicht einen Kunden dahin zu bringen, dass du dir jetzt Gedanken machen musst, wochenlang, welches ist denn das Passende? Wenn ich den auswähle, verliere ich diese 3 Features, wenn ich den auswähle, die 5. Also da sind wir angekommen. Das ist auch der Grund, warum diese Richtung in Data Warehouses, komplementär, Zero Copy, der Ansatz, dass Daten nicht gespeichert werden von dem Drittanbieter, sondern nur verarbeitet werden. Das ist so die Definition der ganzen Sache, dass ich nicht nochmal zusätzlichen Datensilo habe. Da kommt die ganze Bewegung her.
Julian, ich glaube, jetzt ist gut nochmal, jetzt haben wir so viel über das Thema CDP gesprochen, was es kann, was es nicht kann, haben die Arten, ich hoffe, wir haben jetzt nicht die Hörer und Hörerinnen da verwirrt. Ich glaube, das beste Beispiel oder das Beste ist, mit Beispielen jetzt vorzugehen, wann braucht man eine CDP und dann vielleicht auch welche Tendenz ist es. Lass uns mal über Use Cases sprechen. Hast du aus deiner jetzt 10 Jahre Erfahrung, hast du gesagt, Use Cases, die so typisch CDP sind?
Ja, also die typischen CDP-Use Cases, die man überall finden kann, ich kategorisiere mal als die langweiligen, weil die sind irgendwie schon sehr langweilig aus der Nutzerperspektive, wenn ich als Nutzer auf Webseiten oder sonstiges unterwegs bin. Das sind die klassischen Use Cases wie Warenkorbabbrecher segmentieren nach Warenkorbwert, diese zu nutzen, um Kampagnen zu fahren, eine Reminder-E-Mail oder sonstiges aufzusetzen. Also aus meinem Verhalten heraus habe ich irgendwo bereits schon ein Zeichen gesetzt, ich hätte Interesse an dem Ganzen, aber ich habe es mir vielleicht anders überlegt. Das sind so die Kategorie boring but good. Die kann man ganz gut machen.
Aber warum macht man die nicht mit einer Marketing Automation?
Die CDP übermittelt Daten an eine Marketing Automation. Das heißt, das ist die Grundlage dessen, wenn es darum geht, welche Kampagne ich genau ausspiele,
wird
Marketing Automation immer noch eine Rolle spielen in der Ausspielung der Inhalte.
Hm.
Ich muss ja eine E-Mail trotzdem mit Inhalten befüllen, dynamisch. Oder ich muss Bilder schnell austauschen können, passend zu den Produkten, die ich habe. Da hört eine CDP auf und da fängt dementsprechend das neue Tool an. Das bedient eine CDP, seitdem es CDPs gibt. Also diese Datengrundlage zu schaffen, das automatisiert umsetzen zu können. Diese meiner Meinung nach langweilig. In der Implementierungsphase immer sehr, sehr relevant, weil die schnell umzusetzen sind.
Nur Hanging Fruit.
Genau. Da geht das Ganze so. Die Use Cases, die ich am liebsten mache zu Beginn, sind alles, was in Richtung Media Exclusion geht. Also jeden Euro oder Dollar, den ich ausgebe in Media allgemein, Paid-Media-Kampagnen und sonstigem, zu schauen, wo geht der Euro vielleicht in die falsche Richtung.
Mhm.
Ein sehr simples Beispiel. Wenn ich meine Datenquelle Website, App und CRM verbinde innerhalb der CDP, habe ich die Möglichkeit zu sehen, wie das Verhalten meiner Bestandskunden gerade ist, genau zu jetzigem Zeitpunkt. Dass die Person, die zum Beispiel jede Woche getaktet einkauft, weil ich das sehen kann aus den CRM-Daten heraus, aus der Historie, auf der Webseite ist, Aktivitäten umsetzt und zufälligerweise in eine Kampagne fällt, also in eine Audience für eine Kampagne. Dass ich genau die Person auf Basis des Kaufverhaltens rausnehmen kann aus der Audience und nicht mit dem Euro bespiele, um dementsprechend Werbung irgendwo auf Plattform anzuzeigen. Das klingt super simpel. Ist es an sich auch, aber vollumfänglich das aufzusetzen, für alle Stränge in den Channels, die ich habe in meinem Unternehmen, das zusammenzufinden, zu konsolidieren, in der Logik abzubilden, ist eine unglaublich große Cash-Cow. Also der Invest einer CDP rentiert sich bereits schon oft allein an dieser Kategorie an Use Cases, dass ich das Geld, was ich ausgebe für eine CDP, wieder drin habe, an Budget, was ich mir einsparen kann.
Ja, das ist ein spannender Case, über den habe ich auch schon philosophiert und ist gerade so ein Thema, was mich beschäftigt. Weil Unternehmen denken im ROI oder im Business Case, hoffentlich. Du investierst 100.000, 200.000 Euro jährlich an CDP-Kosten. Du sparst im ersten Jahr 20% deiner Marketingkosten ein, weil du sie effizienter kriegst. Der Case ist ab Jahr zwei vergessen im Management.
Richtig.
So. Was machst du dann?
Okay, das ist ja nur der,
weil der
Anfangscase.
Also aber das ist ein Case, auf den man sozusagen mal aufbauen muss, weil ich glaube, das muss ja uns allen bewusst sein, der Case wird vergessen sein. Das ist ein cooler Case, ist ein wichtiger Case und wenn wir ehrlich sind, die 20% oder 30%, die wir einsparen oder sei es nur 10%, die investieren wir eigentlich wieder in die gleichen Kanäle.
Richtig.
Um noch mehr Kunden zu bekommen. Und machst es damit effizienter, ja. Was sind weitere Cases, die da einen beschäftigen?
Genau, also das ist eine gute Grundlage erstmal. Also gut, dass du es genau schon auch so dargestellt hast aus dieser ROI-Perspektive.
Weil
absolut richtiger Punkt, der kann relativ schnell vergessen werden. Schade, aber ist die Wahrheit. Wenn ich das dann aufgesetzt habe, wie der Exclusion haben wir jetzt einmal komplett bespielt, dann kommt natürlich auch die Relevanz rein. Das ist ein gutes Beispiel. Touchpoints, die Daten zwingend notwendig benötigen, genau zu dem Moment, wo eine Anfrage reinkommt. Ein sehr simpler Case in dem Ganzen ist, das gibt es jetzt heutzutage, nennen wir das entweder Chatbots oder ganz klassisch überall da, wo eine Hotline ist und der Kunde interagieren kann mit uns, dass ich diesen Systemen sofort die Daten zur Verfügung stellen kann über die Person. Beispiel, heutzutage hat gefühlt jedes Unternehmen in irgendeiner Art und Weise einen GenAI-Chatbot, der sehr intelligent auf meine Anfragen reagieren soll.
Ja.
Diese Chatbots haben aber nachgelagert irgendwo in der Historie an dem, was ich an Datenschnipsel hinterlassen habe, nur teilweise Zugriff auf das Wissen, was mich als Nutzer gerade betrifft. Also welche Seiten habe ich gerade mir angeguckt, wo liegt das Problem oder gegebenenfalls ein bisschen Kaufhistorie. Die liegen immer sehr in Silos, diese ganzen Daten. Die CDP als solche kann genau diese Daten in Realtime in diesem Moment dem Chatbot zur Verfügung stellen. MCP-Konnektoren und sonstiges, also alles ist da technisch, wie Leute, die technischer sind, also all das ist bereits da, um das zu füttern. Das heißt, die CDP, wenn sie das Profil einmal aufgebaut hat, CRM, von mir aus auch gerne Data Warehouse, Website, App, all diese Informationen gesammelt hat, kann diese Informationen sofort einem Chatbot zur Verfügung stellen. In dem Kontext, in dem ich das Ganze benötige. Dass ich sofort das Wissen habe innerhalb eines Chatbots, ist es ein A-Klasse-Kunde, sollte ich ihm sofort eine Hotline anbieten. Also durchrouten, dass der Kontakt sofort hergestellt werden kann. Es ist gegebenenfalls ein C-Kunde, der gar nicht erst eingekauft hat, nur ganz klein eingekauft hat. Also du siehst schon so ein bisschen, wo es hinausgeht, wie detailliert man das Ganze dann aufbauen kann. Das ist ein sehr, sehr spannender Use Case, der so in der letzten Zeit enorm an Relevanz gewonnen hat. Genauso aber auch die klassischen, ich nenne sie mal Oldschool-Use Cases. Ich habe eine Service-Hotline, sei es darum, dass ich vielleicht ein großer Telekommunikationsanbieter bin und ich will einfach exakt wissen, oder mein Mitarbeiter soll genau wissen, was für Tarif habe ich mir gerade angeguckt, wo waren die letzten 10 Seiten, für was interessiere ich mich am meisten, war ich vielleicht auf der Kündigungswebsite der letzten Wochen unterwegs, dass ich diese Indikatoren aggregiert als Audience-Level-Information sofort dir zur Verfügung stellen kann. Diese Use Cases haben heutzutage enorm an Mehrwert und Relevanz, weil das kann dieses Kaufverhalten dahingehend beeinflussen, dass ich mich für oder gegen eine Brand entscheide, weil es nicht langweilig ist, weil es nicht weg von meinem Kontext ist.
Ja, und da siehst du auch, dass sich eine CDP klassisch vielleicht auch aus dem Marketing Richtung Data Warehouse, aber auf der anderen Seite auch Richtung, nenn es Enterprise CDP entwickle, also dass ich die gesamte Customer Journey bespielen kann.
Ja.
Und umso wichtiger ist es, die Prozesse im Unternehmen zu verstehen, es rauszufinden, wo sind meine Pain Points, die, jetzt sind wir wieder Data Warehouse oder datengetriebenes Marketing, datengetriebene Arbeiten sollte immer existieren, um dann festzustellen, wo sind die Prozesse, wo ich halt so eine CDP auch mit weiterem Anreichern einsetze. Weil wenn du ein kleines Unternehmen hast und keine Probleme in Richtung Customer Service hast und da gar nicht den Sales-Aspekt hast, dann brauchst du den Case nicht, den du beschrieben hast. Wenn du aber diesen Case hast, umso mehr kannst du sozusagen da auch nochmal ausholen.
Das ist absolut richtig. Das differenziert übrigens auch, ich habe einen Teil deiner Frage eigentlich gar nicht beantwortet, relevant sind CDPs für Unternehmen, die auch entsprechend den Traffic generieren.
Ja.
Das ist immer ein sehr wichtiger Differenzierungspunkt, weil oft bin ich in Gesprächen involviert, in dem sich Unternehmen Gedanken über eine CDP machen, aber noch gar nicht die Grenzen des Trackings und der Aktivierung überhaupt genug ausgereizt haben, um den kleinen Anteil an Traffic, den sie generieren, bespielen zu können. Also da spricht man schon über eine gewisse Relevanz aus der einfachen Tatsache, 100% an Traffic, die in meinen Touchpoints ankommen, App, Web etc., die kommen ja nicht ungefiltert in die CDP-Welt rein. Du hast natürlich auch Datenverluste in Adblocker und Consent Rates und Login Rates, die das dementsprechend beeinflussen, sodass ich nur einen Anteil dieser Daten in den System haben werde. Wenn ich jetzt gewisse Thresholds jetzt nicht erreiche, also Grenzen und Limitierungen für die Aktivierung, typische Kennzahlen sind, wenn ich nicht 1000 Audience oder viele habe in dem ganzen User-Segmente, dann kann ich gar nicht erst über Meta oder sonstiges aktivieren. Also da sieht man schon so gewisse Grenzen, die man relativ schnell selbst identifizieren kann, zu wann ist das überhaupt relevant für mich. Also kleine Unternehmen, auch gewisse Mittelständler, Augenmerk B2B auch sehr oft, die haben nicht die Anzahl an Volumen, um überhaupt solche Automatisierungs-Use-Cases gut bespielen zu können. Das wäre ein Thema für sich noch. Das kann man nochmal vielleicht auch fürs Buch an sich in dem Fall so, dass man da nochmal tiefer einsteigt. Aber das so das erste Merkmal, woran man wirklich selbst auch erkennen kann, ist das eine Technologie, in die ich investieren sollte, überhaupt Gedanken machen sollte oder halt nicht.
Was sind so die... Jetzt bin ich eher der Marketier, der dem Management verkauft hat, wir brauchen eine CDP. Jetzt kommt eine CDP. Was sind so die 2, 3 Use Cases, die ich nehmen sollte, damit ich so in den nächsten 90 Tagen die ersten Mehrwerte habe? Ist immer wichtig, auch intern zu verkaufen. Was sind so die Use Cases, die du da siehst?
Das ist absolut richtig. Also ganz klar natürlich alles, was rund um den Warenkorb ist, nimm das als Use Case Kategorie. Ich brauche da gar nicht wirklich groß tief einzusteigen, aber alles rund um Warenkorb-Aktivitäten ist immer sehr, sehr relevant. CRM-Anbindung ist immer Gold wert. Also das Datensilo CRM aufbrechen und die Bestandsdaten mit in die CDP mit reinführen, um diese dann aktivieren zu können. Gutes Beispiel für all die, die aus Automotive zuhören, als Beispiel Use Case, wenn ich Leasing-Daten mit reinziehen kann in Verhaltensdaten und weiß exakt, wann du dann verlängern solltest dein Leasing, kann ich exakt den Moment identifizieren, wo ich dich gegebenenfalls mit genau dem Auto bespielen sollte, was du die letzten 2 Wochen konfiguriert hast oder ähnlichen Modellen.
Ja.
Also relativ simpler Case das Ganze im Automotive-Bereich, kann ich auch anwenden in anderen Segmenten. CRM ist immer Gold wert. Also das anzubinden und daraus das Wissen anzureichern mit Verhaltensdaten und daraus die Aktivierung zu wählen. Das definitiv, Media Exclusion hatte ich schon erwähnt, das wäre so Kategorie Nummer 3, die ich in den 90 Tagen mir immer vor Augen führen sollte. Es gibt noch in der Aktivierungsgrundlage die wirklich Low-Hanging-Fruits, sind die typischen KPI-Aktivierungen, also Meta, TikTok, die ganzen Paid-Media-Channels anzureichern mit diesen CDP-Daten, damit die Match-Rates besser werden. Der ist so simpel, dass der mit 5-6 Klicks gebaut werden kann, also der ist nicht mehr so kompliziert, wie er einst mal war. Der ist Standard immer gesetzt. Also das ist so die 3,5, so in dem Sinne, die mitzunehmen. Die würde ich immer in den ersten 90 Tagen, egal bei welchem Unternehmen, würde ich genau die 3 Kategorien ausdefinieren auf Grundlage dessen, welches Produkt oder welche Richtung sich das Unternehmen entwickelt.
Cool. Wenn du dich so ein bisschen reinversetzt, ist, glaube ich, der größte Herausforderung und viele CDP-Projekte sind da gescheitert. Thema Consent.
Yes.
Jetzt sind wir, glaube ich, schon relativ lang bei einer Folge. Lass uns das Thema Consent nochmal kurz machen und dann so ein bisschen Ausblick geben in die Zukunft, wo wir hingehen. Und dann haben wir, glaube ich, eine ganz, ganz runde Folge geschafft. Mhm. Ja.
Consent, okay. Ja. Das ist eine gute Steilvorlage. Also Consent aus meiner Perspektive ist ein sehr simples Konstrukt tatsächlich, entgegen dem, wie viele Personen in unserem Markt darauf reagieren.
Ja.
Ich sehe im Kontext CDP Consent als unglaublich großer Enabler, also als eine positive Grundlage. Vorweggenommen, jedes Unternehmen braucht eine Einwilligung, um Profiling machen zu dürfen. Also mein Profil, das sind Verhaltensdaten auf persönliche Daten aufgesetzt, selbstverständlich E-Mails und sonstiges. Ich brauche dafür eine Einwilligung. Punkt. Die CDP als solche dient aber auch als Grundlage, um diese Consent oder diese Einwilligungsdaten überhaupt umsetzen und orchestrieren zu können. Das heißt, die CDP als Datenkrake, als Datenplattform, als Datendrehscheibe garantiert mir, dass ich zu jeder Zeit, deswegen auch Realtime, das vorhin das Wort, das gefallen ist, entscheiden kann, wer darf welche Datenschnipsel erhalten. Das heißt, ein unglaublich großer Mehrwert in diese Richtung, aber auch, deswegen Enabler, ein Verständnis aufzubauen, welche meiner Nutzer haben kein Consent abgegeben und welche Vorteile kann ich ihnen jetzt anbieten. Dass man da relativ schnell reingucken kann, um zu sehen, die Vorteile, die ich meinen anderen Nutzern anbiete, kann ich genauso dem anderen Anteil, die ein Opt-out oder nicht eine Einwilligung gegeben haben, schmackhaft machen, weil ich jetzt echte Personalisierungs-Use-Cases vorzeigen kann. Das sind so die 2 Enablement-Richtungen, in denen wir dann immer diskutieren. Wo geht's dann hin? Aber ein sehr simples Konstrukt am Ende des Tages. Ich brauche eine Einwilligung, nutze sie mit. Die CDP wird diese Einwilligungsdaten innehalten und zu jeder Aktivierung abfragen, darf ich oder darf ich nicht. Simples Konstrukt.
Aber eins der Wesentlichen, wenn du nämlich vorne rechtlich die Einwilligung nicht eingeholt hast, hast du nicht die Möglichkeit, deine Daten zu aktivieren. Und wenn du die CDP aufgebaut hast, alle Daten reingeschoben hast und sie dann aktivieren willst, kommt plötzlich die immer mit dem Unternehmen sprechen wollen und dürfen, nämlich die Data Privacy Verantwortlichen, um das dann zu lösen. Ja.
Ja.
Julian, jetzt haben wir ja echt wenig über das Buzzword AI gesprochen.
Sehr wenig.
Ja, und das ist ein bisschen so die Zukunft, wo es hingeht. Was ist so die Kirsche auf der Torte bei der CDP?
Die Kirsche auf der Torte bei der CDP ist, History repeats itself, ist die Datengrundlage zu liefern, um überhaupt solche Gen-AI-Use-Cases umsetzen zu können. Jedes einzelne Projekt, was ich jetzt in den jüngsten Jahren gesehen habe, was in Gen-AI-Richtung sich entwickelt hat, ist sehr schnell gescheitert. Was Gutes, sehr, sehr gut, dass die Projekte schnell scheitern, weil daraus lernen wir sehr, sehr schnell. Aber die sind überwiegend daran gescheitert, dass Datengrundlagen nicht da waren. Die Datenqualität war nicht gut, die Daten sind in Silos, wir wissen nicht, wo wir sie herkriegen. Wir haben zwar ein gutes System aufgebaut, aber das Wissen fehlt. Das Daten-Know-how fehlt uns, Datenkategorisierung, Katalog und sonstiges. geht es noch sehr, sehr viel tiefer mit rein. Aber die CDP als solches bietet genau diese Datengrundlage, die wir benötigen, um einen Teil dieser Use Cases überhaupt bedienen zu können. CDPs haben jetzt schon seit längerer Zeit MCP-Konnektoren. Das ist ein Standard, der sich etabliert hat, wie man mit Modellen kommunizieren kann. Das Unternehmen selbst in-house, die Modelle, die sie entwickeln auf ihren Cloud-Plattformen, anreichern und füttern können direkt. Aus dieser CDP-Welt heraus direkt in meine Modellierung rein, dass ich all dieses Verhaltenswissen meiner Nutzer direkt auf Abruf nutzen kann innerhalb meiner Modelle. Ein unglaublich großer Mehrwert, der dementsprechend bedient werden muss. Da wird es definitiv hingehen, das ist die Kirsche.
Ja.
Wenn es darum geht, in die Aktivierung zu schauen. Es gibt natürlich noch die Sahne, nenne ich es jetzt mal ein bisschen auf der Torte. Weil das ist dieses gesamte Thema Gen AI innerhalb einer CDP-Welt. Also wie werden Rollen beeinflusst, die mit einer CDP arbeiten. Ja. Vom Prompt zu Audience zum Beispiel. Oder ja,
also Low-Code, No-Code produzieren.
Richtig.
Ja, das, was am Ende entscheidend ist, die Marketeers müssen die CDP bedienen.
Richtig. Ja. Das ist noch ein weiteres Segment in dem Ganzen, was auch nochmal diesen Charakter hat. Das ist so ein bisschen das Neue, das Innovative, was jetzt auch reinkommt. Davon sehen wir immer mehr. Muss man immer mit Vorsicht betrachten, weil du willst nicht eine Audience aktivieren, die du nicht überprüft hast, aber das ist in der Datenwelt immer so. Aber da sehen wir jetzt Anwendungsfälle auch in dem Ganzen, wo es noch einfacher werden wird, mit Textabfragen auch in diese Audience-Welt einzusteigen. Verbesserungspotenziale zu identifizieren, welche Attribute könnte ich einer Audience hinzufügen, um sie noch besser zu definieren. Media Exclusion bei dem Wort vorhin oder bei der Kategorie, die gefallen ist. Zu identifizieren, wo gegebenenfalls Media Exclusion relevant werden kann, wird in dem Gen-AI-Kontext also easy werden, dass ich diese Übersicht habe, umso mehr Daten ich anreichern kann. Kampagnendaten zurückkommen, CRM-Daten einfließen, sehen wir schon so ein bisschen, wo diese Richtung sich hin entwickeln wird. Diese zwei Kirchen in dem Sinne sind in der CDP-Welt unglaublich relevant, wo es gefühlt täglich Neuerungen gibt in diese Richtung. Aber Datengrundlage ist immer noch das A und O.
Vielen, vielen Dank. Wenn ich so die Folge so ein bisschen zusammenfassen würde, ist es, glaube ich, CDP bleibt.
Ja.
Die Form ändert sich. Wir kommen von Plattformen, Monolithen jetzt eher zu einer funktionalen Komponente, die wir irgendwo integrieren können. Und am Ende ist so ein bisschen der Erfolg, und das hast du auch vorhin schön gesagt, die CDP-Anbieter müssen sich der Architektur des Unternehmens anpassen. Man muss sich dann darüber Gedanken machen, dass das Operation-Modell gut funktioniert. Also wie funktioniert mein Marketing? Passt die CDP da rein? Und am Ende natürlich das Thema Governance, Privacy. Das ist aber, glaube ich, eher der Hygienefaktor, der am Ende sozusagen entscheidend ist.
Absolut richtig.
Zwei Fragen, die ich jedem meinem Gast stelle.
Oh.
Was machst du noch privat mit dem Thema Data? Und wie würdest du unsere Folge oder dein Data Game eben mit einem Filmtitel bezeichnen?
Wow, okay. Sehr gute Fragen. Was ich privat mit Daten mache, tatsächlich privat relativ wenig. Ich versuche privat so weit weg wie möglich von meinem Berufsleben eigentlich zu kommen.
Ja.
Wir hatten vorhin schon so ein bisschen vorab gesprochen, da war es auch das Thema, 8 Stunden, wer arbeitet überhaupt noch so wenig? Das betrifft mich natürlich auch so ein Stück weit. Das heißt privat, ich bin weder auf Social Media groß unterwegs, noch analysiere ich jetzt irgendwie meine eigenen Daten. Ich besitze auch keine Smartwatch oder etwas dergleichen. Das heißt wirklich relativ wenig. Umso mehr ich in der Offline-Welt stattfinde, desto besser für mich.
Ja.
So gute Balance. Und wenn ich meine Data-Welt in einem Filmtitel, war die zweite Frage, richtig?
Ja.
Bezeichnen müsste. Lass mich mal kurz an einen Filmtitel nachdenken. Ich weiß nicht, ob dieser Filmtitel, also für die Zuhörer, das war mit Benedict Cumberbatch in der Hauptrolle, wo er Enigma löst. Ich weiß nicht mehr, wie der Filmtitel hieß. The Imitation Game, richtig. Das ist der Filmtitel, The Imitation Game. Er ist Mathematiker und versucht, Enigma zu lösen, den Code zu lösen, Nazi-Welt damals, die Geheimnisse zu entschlüsseln in den Nachrichten, die sie übermitteln. Durchgehen an etwas zu arbeiten, ohne zu wissen, ob er es überhaupt schaffen wird. So fühle ich mich täglich in der Data-Welt. Es ist immer was Neues.
Ja, gut erklärt.
Es wird immer wieder etwas geben, was mich maßlos verwirrt und ich gar nicht weiß, wo oben und unten ist und ich Wochen brauche, um überhaupt Paper zu lesen und welches Modell kann nochmal was. So, also dieses Gefühl begleitet mich, seitdem ich in der Data-Welt drin bin.
Ja, dann vielen, vielen Dank für die Folge.
Danke dir. Vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Ich würde am liebsten noch stundenlang.
Ja.